Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ein Mann, ein Wort. Barack Obamas Rede zur Lage der Nation kommt an. Zumindest bei den Seinigen, den Demokraten. Die Reportage. Und das Tagesgespräch dazu mit unseren beiden US-Korrespondenten Peter Vögerli und Max Ackermann um 13 Uhr. Dann ein Mann, eine Riesenbuße. Der russische OC-Oerlikon-Besitzer Viktor Wechselberg soll 40 Millionen Franken bezahlen. Und ein Mann, viele Versprechen. Bundesrat Hans-Rudolf Merz sagt, mit Frankreich und den USA wird alles gut. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Eva Gammerter.
Der russische Investor Viktor Wechselberg hat angekündigt, die Millionenbuße des eidgenössischen Finanzdepartements anzufechten. Das Departement hat Wechselberg mit 40 Millionen Franken gebüßt, mit der Begründung, er habe das Börsenrecht verletzt, als er vor 4 Jahren beim Technologiekonzern OC Oerlikon einstieg. Wechselberg bezeichnet das Urteil als willkürlich und befangen. Im Fall UBS versucht Finanzminister Hans-Rudolf Merz zu vermitteln. Er hat sich am Weltwirtschaftsforum in Davos mit einem Vertreter der amerikanischen Regierung getroffen. Beim Gespräch ging es um das jüngste Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Nach dem Gespräch sagte Merz, er rechne in nächster Zeit nicht damit, dass die Situation eskaliere. Es gehe jetzt zuerst um den Austausch von Informationen. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt erhält nur beschränkt Einsicht in die Akten zum Fall Tinne. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Bundesanwaltschaft abgelehnt und stützt damit einen Entscheid des Bundesstrafgerichts. Dieses hatte verfügt, dass die Untersuchungsrichter nur diejenigen Dokumente einsehen dürfen, welche der Bundesrat freigibt. Bei den umstrittenen Akten handelt es sich um Dokumente zur Herstellung von Atomwaffen und zur Zusammenarbeit der Brüder Tinne mit US-Geheimdiensten. Der Bundesrat hatte 2007 die Vernichtung der heiklen Unterlagen angeordnet. Im Frühjahr 2009 waren jedoch Kopien davon aufgetaucht. Der Technologiekonzern Siemens streicht in Deutschland rund 2000 Stellen. Der Stellenabbau solle möglichst ohne Kündigungen umgesetzt werden, teilt das Unternehmen in München mit. Die Gewerkschaften protestierten umgehend. Der Stellenabbau sei unnötig und verantwortungslos angesichts des Rekordergebnisses, das gestern bekannt gegeben wurde. Im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen, um 342.000 auf über 3,6 Millionen. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 8,6%, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt. In Frankreich hat eine Rufmordkampagne gegen Präsident Sarkozy zu einem Schuldspruch vor Gericht geführt. Der Haupttäter in der sogenannten Clearstream-Affäre, der ehemalige Vizechef des Airbus-Konzerns EADS, Jean-Louis Grégorin, wurde verurteilt. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt. Angeklagt war neben Grégorin auch der ehemalige Premierminister Dominique de Villepin. Villepin wurde freigesprochen, wie soeben bekannt wurde. Im Rahmen der Verleumdungskampagne war Sarkozy und anderen Prominenten der Besitz von Schwarzgeld unterstellt worden, mit Hilfe gefälschter Kontolisten. An der Afghanistan-Konferenz in London beraten Delegierte aus mehr als 70 Ländern darüber, wann die Kontrolle des Landes der afghanischen Armee übergeben werden kann. In London könne der Grundstein gelegt werden, die ausländischen Truppen nach Hause zu bringen, sagte der britische Premierminister Brown zum Auftakt der Konferenz. Für die afghanische Regierung hingegen ist ein baldiger Abzug ausländischer Truppen eher unwahrscheinlich. Dies könne noch mindestens 10 Jahre dauern. Der Ehrenleopard des Filmfestivals von Locarno geht in diesem Jahr an den Schweizer Regisseur Alain Tanner. Mit seinen 19 Spielfilmen zwischen 1969 und 2004 sei Tanner zu einer der Hauptfiguren des neuen Schweizer Films geworden, begründet die künstlerische Leitung Dival. In der 62-jährigen Geschichte des Filmfestivals ist der gebürtige Genfer erst der dritte Schweizer, der in Locarno für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Nach dem Zusammenstoß zweier Güterzüge beim Bahnhof Brieg bleibt die Strecke Brieg-Domodossola voraussichtlich den ganzen Tag unterbrochen. Dies teilt die SBB mit. Reisende Richtung Italien können damit nur die Gotthardlinie benutzen. Die beiden Güterzüge waren am frühen Morgen frontal zusammengestoßen, wobei großer Sachschaden entstand. Die beiden Lokomotivführer konnten sich in Sicherheit bringen. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht bekannt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zur State of the Union-Rede.
Jobs must be our number one focus in 2010, and that's why I'm calling for a new jobs bill tonight.
Neue Jobs schaffen ist Barack Obamas Hauptidee. Wir verfolgen, wie sie in San Francisco ankommt. Und im Tagesgespräch reden wir ausführlich mit unseren beiden US-Korrespondenten über Obamas Innenpolitik. Dann, Finanzminister Hans-Rudolf Merz wirbelt am WEF in Sachen UBS. Sorgenfalten hat am gleichen WEF George Soros. Der Multimilliardär fürchtet sich vor einem erneuten Absturz der Wirtschaft. Sorgen hat auch Viktor Wechselberg. 40 Millionen Buße für die Umstände bei der Übernahme von OC Oerlikon, das will er nicht akzeptieren. Hoffnung auf die Heimkehr aus Afghanistan schürt der britische Premier Brown an der Afghanistan-Konferenz. Und die Rufmordkampagne gegen Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, kann keine Absicht nachgewiesen werden. Mehr dazu nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.489 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.47,22 gehandelt, der Dollar zu 1.05,14. Zum Wetter. Im Norden fällt noch ab und zu Schnee, vor allem an den zentralen und östlichen Voralpen und Alpen. Im Wallis und Westen bleibt es meist trocken. Im Süden scheint mit Nordwind meist die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 0, im Süden bei 9 Grad. Morgen Freitag ist es im Norden wechselhaft, am Abend gibt es verbreitet Schnee oder Schneeregen. Im Süden ist es nur noch zeitweise sonnig. Am Samstag gibt es im Norden noch Schneeschauer, im Süden ist es meist sonnig. Am Sonntag ist es beidseits der Alpen teils sonnig, in den Alpen scheint überwiegend die Sonne. Die Temperatur liegt im Norden um 0, im Süden um 6 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stau in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne zwischen Vevey und dem Flonsallee-Tunnel sowie zwischen dem Flonsallee und dem Chaudron-Tunnel. Eine Meldung für den Schwerverkehr. Auf der Nord-Süd-Achse Richtung Gotthard besteht Wartezeit für den Schwerverkehr. Den Lastwagenfahrern wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Mit viel Spannung ist sie erwartet worden, Barack Obamas Rede zur Lage der Nation. Die wichtigste Botschaft des US-Präsidenten, die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Obama rief das Parlament dazu auf, möglichst rasch ein Jobbeschaffungsprogramm zu verabschieden und er kündigte Finanzhilfe an für kleine Banken und Unternehmen. Mit seiner Rede versuchte Obama, seiner Politik und den Demokraten wieder neuen Schwung zu verleihen und die frühere Popularität zurückzuholen. Ob ihm das gelungen ist, versuchte Max Ackermann an einer sogenannten Watch-Party von Obama-Anhängern in San Francisco festzustellen.
Open House bei Lynette und John Evans. Das ältere Ehepaar, sie eine ehemalige Journalistin, er pensionierter Delikatessenhändler, haben Freunde und Bekannte eingeladen, um gemeinsam die Rede von Barack Obama anzuhören.
These are all Democrats here.
We don't have reactions.
Vor einem Jahr herrschte Aufbruchstimmung in den USA. Lynette und John Evans waren damals Teil einer gewaltigen Volksbewegung, die Barack Obama ins Präsidentenamt hiefte. Doch inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt.
I'm very disappointed that
Sie sei sehr enttäuscht, dass noch immer kein anständiger Diskurs im Lande möglich sei, sagt Lynette. Das liege nicht am Präsidenten, sondern an der Opposition. Und deshalb soll heute nicht bloß passiv ferngesehen, sondern etwas für die Neubelebung der Obama-Bewegung getan werden. Gäste und Gastgeber machen Werbeanrufe und versuchen, Stimmbürger dazu zu bewegen, sich die Rede des Präsidenten anzuhören. Der Erfolg ist bescheiden, der Elan der Politaktivisten auch. Dass nur gut ein Dutzend statt der erwarteten 50 bis 60 Gäste gekommen sind, drückt auf die Stimmung. Zum Glück tritt nun Präsident Obama auf.
Madam Speaker, the President of the United States.
Die schwierige Wirtschaftslage, die hohe Arbeitslosigkeit, getroffene und geplante Maßnahmen dagegen machen den Hauptteil der Rede aus. Die Zuschauer in der Stube der Evans hören interessiert, aber ohne große Emotionen zu. Erst als der Präsident Nancy Pelosi lobt, die Abgeordnete aus San Francisco und Vorsitzende des Repräsentantenhauses, kommt Stimmung auf. Nancy Pelosi ist die Lieblingsfeindin der Konservativen im Land. Das macht sie hier im Hause Evans umso beliebter. Ohnehin kommen jene Passagen der Rede am besten an, in denen der Präsident die Republikaner angreift.
Just saying no to everything may be good short-term politics, but it's not leadership.
Applaus gibt's auch, als Präsident Obama endlich auf die Gesundheitsreform zu sprechen kommt.
That we still need health insurance reform.
Thank God he finally said it.
Eine gute Rede habe der Präsident gehalten, finden nachher alle. Aber ob das wirklich die Trendwende war, der Anfang einer wiedergefundenen Begeisterung im Land, Lynette kann nicht recht dran glauben.
I doubt it, but I would like to think so.
Dann stellt sie Berge von Reis und gekochten Bohnen, Lachsrouladen und Maisküchlein, Salate und Süßspeisen auf den Tisch, alles von John selber zubereitet, für viel zu viele Gäste. Die ganz großen Partys der Demokraten sind fürs Erste vorbei.
Max Ackermann. Barack Obamas Rede zur Lage der Nation, seine Versprechen und was daraus werden könnte, das ist Stoff fürs Tagesgespräch um 13 Uhr. Sein Erscheinen sorgte in der Schweiz für große Aufregung und schürte Ängste. Ein steinreicher Russe, der quasi aus dem Nichts auftauchte und bei Traditionsfirmen mitzumischen versuchte. Viktor Wechselberg war sein Name. Mittlerweile kontrolliert Viktor Wechselberg zwei große Traditionsunternehmen, OC Oerlikon und den Winterthurer Technologiekonzern Sulza. Nun werden Wechselberg die Umstände bei der Übernahme von OC Oerlikon zum Verhängnis. Er soll eine Buße von 40 Millionen Franken bezahlen. Thomas Rüst berichtet.
Die Nachricht von einer Buße in zweistelliger Millionenhöhe hat wie eine Bombe eingeschlagen. Noch nie hat in der Schweiz eine Privatperson in einem vergleichbaren Fall einen solchen Bußenentscheid bekommen. Der Berner Aktienrechtler und Dozent Peter Viktor Kunz sagt dazu:
Es ist absolut außergewöhnlich, dass das eidgenössische Finanzdepartement eine solche Buße verhängt hat. Und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es nicht zuletzt darum geht, dass das eidgenössische Finanzdepartement hier ein Zeichen zu setzen versucht.
Und Thomas Bohrer, Berater von Viktor Wechselberg, meint zu dem Entscheid:
Diese Buße ist willkürlich, ohne rechtliche Basis und völlig unverhältnismäßig.
Um was geht es eigentlich? Im Jahr 2006 kaufte der russische Milliardär Aktien an OC Oerlikon von einer anderen Beteiligungsgesellschaft namens Victory, die von den österreichischen Financiers Petschig und Stumpf kontrolliert wurde. Der Kauf des Pakets wurde zwar offengelegt, doch nach Auffassung des Finanzdepartements hat es Wechselberg mit seiner eigenen Beteiligungsgesellschaft namens Renova versäumt, rechtzeitig zu melden, dass er zusammen mit den Österreichern eine Gruppe bilde. Grund für eine solche Gruppenmeldepflicht ist, dass andere unbeteiligte Aktionäre wissen wollen, wenn sich Gruppen von Investoren zusammentun, weil dies den Aktienkurs beeinflussen kann. Dazu sagt Thomas Bohrer:
Aber wir waren gar keine Gruppe. Es gibt gar keine Beweise dafür, dass Victory auf der einen Seite und Renova auf der anderen Seite zusammen als Gruppe agiert haben.
Das harte Vorgehen gegen Vekselberg bedeutet laut Auffassung von Aktienrechtler Peter Viktor Kunz eine Praxisänderung. Bisher sei das Finanzdepartement relativ large gewesen und sind laut Kunz die meisten Verfahren mangels Beweisen eingestellt worden. Es sei deshalb denkbar, dass das Finanzdepartement jetzt ein Exempel statuieren und ein Urteil des Bundesgerichts herbeiführen wolle.
Die Gruppenbildung ist das große schwarze Loch im schweizerischen Börsenrecht. Wir haben keine klaren Entscheidungen bis anhin durch das Bundesgericht, insbesondere ob Absprachen unter Aktionären oder normale Kontakte zwischen Aktionären bereits zu einer Gruppe führen.
Viktor Vekselberg will den Bußenentscheid anfechten. Das Finanzdepartement selbst äußert sich zum Fall nicht, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.
Finanzminister Hans-Rudolf Merz hat seinen Besuch am WEF in Davos gleich doppelt genutzt. Einmal, um den Streit mit Frankreich über die gestohlenen Bankkundendaten zu entschärfen. Und dann war er auch in Sachen UBS unterwegs und sprach mit einem amerikanischen Regierungsvertreter über das jüngste Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Aus Davos, Bert Soltermann.
Finanzminister Hans-Rudolf Merz verließ bereits heute Vormittag das WEF. Doch die knappe Zeit, die er hier war, nutzte er offenbar sehr effizient und führte zahlreiche Gespräche. Eines auch mit den Amerikanern. Und zu besprechen gibt es hier einiges nach dem überraschenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das letzte Woche in einem Fall die Herausgabe von UBS-Bankkundendaten an die US-Steuerbehörde für illegal erklärt und so das Abkommen zwischen der Schweiz und den USA in Frage gestellt hat. Nach dem Gespräch kommt Merz zum Schluss.
Im Augenblick wird USA den Fall, ich sage jetzt mal vereinfacht, herunterspielen.
Herunterspielen, sprich keine Eskalation anstreben.
Die Zeichen stehen im Augenblick auf Verständigung und auf Aufklärung und auf Beurteilung der Situation.
Mit wem der Finanzminister über das UBS-Urteil gesprochen hat, wollte er selber nicht sagen. Aus dem Umfeld von Merz war aber zu erfahren, dass es sich beim Gesprächspartner um Roberts Hormats gehandelt hat. Der ehemalige Goldman Sachs-Topmanager ist heute Untersekretär für Energie, Landwirtschaft und Wirtschaft im US-Außenministerium und als solcher direkter politischer Ansprechpartner für das UBS-Abkommen zwischen der Schweiz und den USA. Eine Person also, die in der Causa UBS ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Reden will Bern aber auch mit weiteren Vertretern der USA, allerdings erst nach dem WEF.
Die nächsten Schritte werden voraussichtlich sein, dass wir in Amerika den Kontakt suchen mit den entsprechenden Behörden.
Vorgesehen sind da offenbar vor allem Gespräche mit der US-Steuerbehörde IRS. Von ihr möchte der Bundesrat möglichst schnell erfahren, wie viele der inzwischen über 14.000 Selbstanzeigen von US-Steuerzahlern stammen, die bei der UBS ihr Geld versteckt hatten. Ist dieser Anteil sehr hoch, könnte dies nämlich Druck weg von der Schweiz nehmen. Hier am WEF ist allerdings zu vernehmen, dass die Amerikaner diesem Wunsch wohl nicht allzu schnell nachkommen werden, weil sie den Selbstanzeigenberg noch immer abarbeiten und selber noch nicht über genauere Informationen über die Bankverbindungen der einzelnen Steuerzahler verfügen, aber auch, weil sich die Amerikaner in einer Position der Stärke befinden und deshalb keine Dringlichkeit verspüren, dem Wunsch der Schweiz erhöhte Priorität einzuräumen. Mit dem amerikanischen Finanzminister Timothy Geithner selber, der nicht am diesjährigen WEF teilnimmt, hat Hans-Rudolf Merz übrigens noch nicht telefoniert. Hierzu sei es im Moment noch zu früh.
Beat Soltermann. Falls das Gespräch der Schweiz mit den USA zu keinem Resultat führen sollte, will der Bundesrat das Abkommen dem Parlament unterbreiten. Die zentrale Frage dabei, kann das Parlament ein Abkommen rückwirkend absegnen, ein Abkommen, das den Bund ermächtigt, den USA Amtshilfe zu leisten. Die Parteien melden hier große Bedenken an. Der Bundesrat aber sagt, kein Problem und stützt sich auf mehrere Urteile des Bundesgerichts. Oliver Washington hat ein solches Urteil genauer angeschaut.
Evelyn Wittmer-Schlumpf ist überzeugt, sollte das Parlament das Abkommen mit den USA absegnen, wären die rechtlichen Probleme behoben. Die Schweiz könnte Amtshilfe leisten für Steuerdelikte in der Vergangenheit. Der Bundesrat stützt sich dabei auf Urteile des Bundesgerichts, wie die Justizministerin gestern erörterte.
Wir teilen die Auffassung des Bundesgerichts, das wird Sie nicht überraschen. In diesem Fall muss ich noch nachfügen. Also es gibt bei Amts- und Rechtshilfeverfahren eben kein Rückwirkungsverbot und damit stellt sich die Frage hier nicht.
Konkret hatte das Bundesgericht im Jahr 2002 folgende Frage zu klären. Die USA reichten im Jahr 2001 ein Amtshilfegesuch in der Schweiz ein. Sie stützten sich dabei auf das Doppelbesteuerungsabkommen aus dem Jahr 1996. Die USA aber wollten Bankdaten eines US-Bürgers aus der Zeit davor, nämlich Daten ab dem Jahr 1990. Das Bundesgericht hatte nun zu klären, ob die Schweiz mit dem Abkommen von 1996 auch für die Jahre davor Amtshilfe leisten darf. Das Urteil hält fest, kein Problem. Und in der Begründung heißt es,
würde für Steuern zurückliegender Jahre keine Amtshilfe gewährt, kämen die neuen Normen über die Amtshilfe noch während Jahren nach ihrem Inkrafttreten nicht zur Anwendung. Das war offensichtlich nicht der Sinn des Abschlusses eines neuen Abkommens mit den USA.
Ein Verbot, Amtshilfe für Fälle aus der Vergangenheit zu leisten, würde also dem Geist des Abkommens aus dem Jahr 1996 widersprechen. Und der bekannte Grundsatz des Strafrechts, dass neueres, schärferes Recht nicht auf frühere Delikte angewendet werden darf, gelte bei Amtshilfe nicht. Das entspräche auch der internationalen Praxis, so das Bundesgericht weiter, dass mit neuen Amtshilferegeln auch Dokumente aus der Vergangenheit ausgetauscht werden. Zwei nicht genannt werden wollende Rechtsexperten bestätigen Evelyn Wittmer-Schlumpfs Einschätzung. Man könne dieses Urteil 1:1 auf den aktuellen Steuerstreit Schweiz-USA übertragen. Würde das Parlament das Abkommen absegnen, könnte die Schweiz das Abkommen auch rückwirkend anwenden und die geforderten Daten liefern. Im aktuellen Fall scheint alles klar, umso bemerkenswerter die Position des Bundesrates beim neuen Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA. Mit der Begründung, dass rechtliche Hürden im Weg stehen, konnte sich der Bundesrat in den Verhandlungen gegen eine Rückwirkung wehren. Dass sich der Bundesrat auf der Basis des aktuellen Rechts einmal für und einmal gegen eine Rückwirkung ausspricht, wird er noch erklären müssen.
Die Kurven der Prognostiker und Analysten deuten nach oben. Die Finanzkrise scheint überwunden. Offenbar hat es gewirkt, dass die Staaten und Nationalbanken energisch eingegriffen und durch staatliche Stützungsprogramme Hunderte von Milliarden in die Wirtschaft gepumpt haben. Viele Regierungen tragen sich jetzt wieder mit dem Gedanken, aus diesen Konjunkturpaketen auszusteigen. Viele Ökonomen am WEF warnen aber davor. Ein zu früher Ausstieg könnte den Aufwärtstrend gleich wieder abwürgen. Darunter auch George Soros, der legendäre Investor. Rainer Bohrer aus Davos.
Er wird diesen Sommer 80 Jahre alt und er sprüht vor Vitalität und Ideen. Sein Vermögen ist immens, man schätzt es auf 9 Milliarden Dollar und seine Spenden an Universitäten oder Nichtregierungsorganisationen belaufen sich auf geschätzte 7 Milliarden Dollar. George Soros' Aussagen zum Gang der Wirtschaft haben Gewicht, weil er damit oft richtig liegt. Soros warnt in einem Gespräch mit Reuters hier in Davos, es sei zu früh, um bereits jetzt aus den staatlichen Konjunkturstützungspaketen auszusteigen. Es sei vor allem diese Stimulierung mit Steuergeldern, die Wirtschaft auf Kurs halte.
I think it's too early, because it's really the stimulus that keeps the economy moving forward. And as the stimulus is withdrawn, there is a serious threat of a double dip.
Werde die staatliche Stützung zurückgenommen, bestehe die ernste Gefahr eines sogenannten Double Dip, eines erneuten Rückfalls der Wirtschaft nach dem momentanen Zwischenhoch. Zwar leben die Menschen in den USA inzwischen nicht mehr so stark auf Pump. Die Konsumenten dort sparen mehr, was das Handelsbilanzdefizit der größten Volkswirtschaft verringert.
The consumers need to increase their savings. They have, but mainly because of transfer payments. That they received through the stimulus.
Doch auch dies geschehe nur, weil der Staat die Wirtschaft massiv stützt, meint George Soros. Sein Fazit ist deshalb klar. Lieber noch etwas länger, noch etwas mehr Staatsgeld auf eine gute Weise zur Stützung der Wirtschaft ausgeben, als die Konjunkturpakete zu früh abbrechen.
It's more a question of spending the money wisely than not spending it at all.
George Soros ist auch besorgt über die Entwicklung in China. Dass die Wirtschaft von China im letzten Jahr mit gegen 10% gewachsen ist, das beweise, dass China bereits in einer Blase stecke.
China is in a bubble and has to now restrain demand. And they are actually acting.
Immerhin würde die chinesische Regierung reagieren, meint der US-Investor. China zügelt seinen Appetit und investiert nicht mehr so viel Geld in US-amerikanische Staatsanleihen. China finanziert den US-amerikanischen Konsumrausch nicht mehr à discretion. Doch die eigene Währung müsste China dennoch abwerten, verlangt George Soros.
This would be highly desirable now for domestic as well as international benefit to see the renminbi rise in value against the dollar. This peg ought to be broken.
Die Bindung der chinesischen Währung an den US-Dollar müsse aufgebrochen werden. Dann würden sich die internationalen Finanz- und Handelsströme weiter normalisieren. Dies sei ein wichtiger Faktor, dass sich die Weltwirtschaft im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder normalisiere. Doch über den Berg sei man noch längst nicht.
We are not out of the woods.
Ein erneuter Rückfall der Wirtschaft, vor allem in den Vereinigten Staaten, sei wahrscheinlicher als noch vor 3 Monaten. Auf der Stirne des 80-jährigen Großinvestors George Soros zeigen sich Sorgenfalten.
Nicht schuldig, so lautet das Urteil eines Pariser Gerichts gegen den früheren französischen Premierminister Dominique de Villepin. De Villepin habe sich nicht an einer Verleumdungskampagne gegen Nicolas Sarkozy und andere prominente Politiker beteiligt, befand das Gericht. Das Urteil ist eine schwere Niederlage für Staatspräsident Sarkozy. Sarkozy hatte nämlich de Villepin wiederholt vorgeworfen, er habe ihn mit einer Rufmordkampagne politisch kaltstellen wollen. Aus Paris, Rudi Mäder.
Es handelt sich um den spektakulärsten Strafprozess der jüngsten Geschichte. So charakterisiert man hier in Paris diesen Prozess, bei dem kein geringerer als der frühere Premierminister Dominique de Villepin auf der Anklagebank sitzt. Spektakulär, denn unter den Klägern befindet sich auch Nicolas Sarkozy, seines Zeichens Staatspräsident von Frankreich und eben noch in Davos unterwegs, um den Kapitalismus zu reformieren. Doch Sarkozy kennt auch den Durst nach Gerechtigkeit, wie er es sieht, den Durst nach Rache und Abrechnung, wie seine Kritiker meinen. Er wolle den Dreckskerl an einem Metzgerhaken hängen sehen, sagte er von der Person, die seinen Namen vor 6 Jahren auf eine Liste von Bankkonten gesetzt hatte, die gefälscht war und die den Anschein erweckte, er, Sarkozy und andere Prominente aus Politik und Wirtschaft hätten Bestechungsgelder entgegengenommen. Der Drahtzieher hinter dieser Verleumdungskampagne, davon war Sarkozy überzeugt, sei kein geringerer als Dominique de Villepin. Das Gericht war nun aber anderer Meinung. Es gäbe keine Beweise, dass Dominique de Villepin gewusst habe, dass diese Listen gefälscht waren. Villepin sei manipuliert worden, und zwar von Jean-Louis Gergorin, dem ehemaligen Vizechef des Luftfahrtkonzerns EADS. Dominique de Villepin stellte sich von Anfang an als Opfer von Nicolas Sarkozy dar.
Je suis ici par la volonté d'un homme. Je suis ici par l'acharnement d'un homme. Nicolas Sarkozy.
Villepin geht nun gestärkt aus diesem Prozess hervor. Er wird diesen Sieg als Aufforderung verstehen, Sarkozy bei den Präsidentenwahlen vom Jahr 2012 herauszufordern.
Es geht ums Ganze. An der Afghanistan-Konferenz in London hoffen die Teilnehmer, eine Strategie zu finden, um die Gewalt in Afghanistan zu beenden und das Land zu stabilisieren. Viele sehen das heutige Treffen sogar als letzte Chance, gemeinsam einen Weg aus dem afghanischen Schlamassel zu finden. Es geht diesmal also nicht um mehr Geld und mehr Soldaten. Konkret erklärt Afghanistans Präsident Karzai erstmals, wie er die enorme Korruption beenden will. Und auch die Taliban sind ein zentrales Thema. Aus London, Fredrik Steiger.
Was US-Botschafter Karl Eikenberry aus Kabul nach Washington meldete, war streng vertraulich. Doch der Inhalt seiner Depeschen ist nun durchgesickert. Der Diplomat gelangte zu einem vernichtenden Urteil. Präsident Hamid Karzai und seine Regierung seien schlicht keine verlässlichen Partner. Sie seien nicht nur unfähig, sondern auch unwillig, die Verantwortung für Afghanistan zu übernehmen. Es sei für sie bequemer, wenn die USA und die NATO im Lande blieben. Kein Wunder, dass Karzai in den letzten Tagen unter enormem Druck der NATO-Länder stand und nun gleich mehrere Kehrtwenden vollzog, etwa bei der Korruption.
Fighting corruption will be the key focus of my second term in office. My government is committed to fighting corruption with all means possible.
Die Korruptionsbekämpfung sei jetzt das zentrale Ziel seiner Regierung. und erlegte der Afghanistan-Konferenz erstmals den vom Westen seit langem geforderten konkreten Aktionsplan vor, wie das zu geschehen habe. Das Land bekommt nun die Institutionen und Gesetze, mit denen sich wirklich etwas ausrichten lässt, wenn der politische Wille dazu besteht. Karzai machte außerdem klar,
our public and the publics of all countries involved want to see Afghanistan take solid strides towards ownership of its security and development.
Die afghanische und die Weltöffentlichkeit wolle, dass seine Regierung mehr und mehr Verantwortung für die Sicherheit und die Wirtschaftspolitik im Land übernehme. Er sei dazu bereit. Der britische Europaminister Chris Bryant meinte dazu gegenüber Schweizer Radio DRS,
President Karzai understands what the international community expects of him and he needs to be able to deliver that.
Karzai habe inzwischen verstanden, was die internationale Gemeinschaft von ihm verlange und er müsse diese Erwartungen erfüllen, wenn er wolle, dass man seinem Land weiterhin helfe. Der zweite konkrete Beschluss gleich am Anfang der Londoner Konferenz betrifft ein umfassendes Programm zur Versöhnung mit den Taliban und zur Reintegration von reumütigen Taliban-Kämpfern. Der britische Premierminister Gordon Brown und Gastgeber der Konferenz, all jenen, die ihre Waffen abgeben, auf Gewalt verzichteten und die afghanische Verfassung respektierten, erhielten eine Chance.
We are today establishing an international trust fund to finance this peace and reintegration program.
Der Westen finanziere dieses Reintegrationsprogramm mit mehreren hundert Millionen, allenfalls mit bis zu einer Milliarde Dollar. Rehabilitierungszentren für Ex-Taliban-Terroristen, Arbeitsplätze und Anbauflächen für sie sollen damit bezahlt werden. Die ideologisch motivierte Taliban-Führung wird man damit aber nicht gewinnen. Und es fragt sich, ob es gerecht ist, zuvor gewalttätigen Taliban Jobs und Land anzubieten, während Millionen friedfertiger Afghanen das nicht bekommen. Die neuen Akzente auf der Londoner Konferenz zeigen daher vor allem eines. Die bisherigen Rezepte in Afghanistan haben versagt. Jetzt will man neue Wege wenigstens erproben. Erfolgsgarantien gibt es keine.
Fredrik Steiger aus London.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.